ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallihallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und mit Julia Rohrmoser.
Hallöchen. Ja, und Ostern steht ja vor der Tür und ich bin ja einer der größten Feiertags- und Traditionsfans.
Das ist sie.
Und deswegen dachten wir auch, wir müssen einfach mal eine Folge rund ums Ei machen. Also wir wollen euch jetzt kurz vor der Eiersuche einfach nochmal die wichtigsten Facts rund ums Ei mitgeben, damit ihr auch beim nächsten Familienbrunch vielleicht auch so ein bisschen angeben könnt.
Und weil man da Julia wirklich nicht widersprechen kann und so. Wenn es um irgendwie Feiertage geht und Festtage und so, habe ich mir gedacht, aye, aye, Captain, stimmt. Dann machen wir mal eine Folge, es geht ums Ei. Ja, aber mit dem Ei ist es so eine Sache. Oder vielleicht liegt es eigentlich in der Natur der Sache. Mit dem Ei lief es nämlich irgendwie noch nie so richtig rund. Also ums Ei wird immer ein Mordseiertanz veranstaltet. Es wird debattiert, fängt schon mit der Frage an, was war denn nun zuerst da, die Henne oder das Ei? Warum bringt bloß ein Hase die Eier an Ostern und kein Huhn? Für mich ist das eine ganz klare Diskriminierung der Hühner, muss man dazu sagen.
Ja.
Und mit solchen weltbewegenden Fragen geht's immer weiter. Wie lange muss das ideale Frühstücksei denn kochen? 4,5 Minuten, 5, 3/4, 5, 1/8. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber es gibt einen Weltklasse-Loriot-Sketch. Das Ei ist hart. Da will er seine Frau am Ende deswegen sogar umbringen, weil das Ei nicht perfekt ist.
Das kann ich nicht.
Da sagt er, ich bringe sie um. Bringen Sie
auch
morgen
heikel.
Um.
Ja, ich weiß.
Aber ums Gelbe vom Ei wurde, wie gesagt, schon immer ein Mordsgetöse gemacht. Es ging schon mit dem alten Kolumbus los. Der haut das Ei dann am Ende nach den ganzen Debatten und Gerede mit der Spitze einfach auf den Tisch. Ach du dickes Ei, ja. Aber was haben sie ihn deswegen verspottet? So einfach kann doch die Lösung auf das Problem nicht sein und so weiter und so fort. Aber er haut es zum Schluss einfach auf den Tisch. Es kann eine einfache Lösung sein. Aber damit noch längst nicht Schluss mit der Debatte ums Ei, die nämlich kreist seit ganz vielen Jahren nicht etwa darum, wie viele Eier ein Huhn pro Woche zu legen vermag, sondern wie viele sich der Mensch um Himmels Willen einverleiben kann, ohne dass sein Cholesterinspiegel dabei explodiert. Was zermartern wir uns da den Schädel? Mal heißt es, mehr als 4 Eier pro Woche führen Holterdiepolter zum Herzinfarkt. Die anderen waren wiederum schon ein Ei, kann ein Ei zu viel sein. Oliver Kahn dagegen sagt, Eier, wir brauchen Eier. Und da hat er, wie ich finde, gar nicht so Unrecht, also zumindest aus ernährungsphysiologischer Sicht.
Okay, aber mal eins nach dem anderen. Ja, wenn du schon so anfängst.
Guck mal, nicht schlecht.
Lass uns direkt mal bei Oliver Kahn bleiben. Oder sollen wir vielleicht Oliver Hahn sagen heute? Oh, es ist so schlecht. Okay, wir hören jetzt damit auf. Also,
das ist das erste Mal, dass du auch so Karlauer raushaust.
Ja, gerne.
Normalerweise ist das ja so.
Schiebst mal was Neues ausprobieren. Okay. Auf jeden Fall, genau. Oliver Kahn sagt, wir brauchen Eier. Wie viele Eier brauchen oder dürfen wir überhaupt essen? Kann man das so fragen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen so wie mit der Frage, was zuerst da war. Also Henne oder Ei, wir aus der Ernährungswissenschaft stellen uns ja immer die Frage, was darf der Mensch? Ne? Also wie viel soll er, kann er essen? Wir sehen, oh ja, Eier, viel Cholesterin, dann müssen wir ein Zufuhrlimit einführen und eine Zufuhrempfehlung. Dabei haben wir uns aber gar nicht die Frage gestellt, was will der Mensch überhaupt und was isst er denn überhaupt? Also wie viel Eier essen wir denn überhaupt im Durchschnitt und gibt es denn überhaupt ein Problem? Also seit Jahren wird da irgendwie rumdiskutiert und auch in der Ernährungswissenschaft und es wird immer wieder eine neue Empfehlung ausgesprochen. Und deshalb will ich mal einen kurzen Blick auf unseren tatsächlichen, quasi auf unsere Eieinnahme werfen. Und zwar ist es so, dass wir pro Kopf und Jahr, wir Deutsche uns im Schnitt 230 Eier einverleiben.
Im Jahr.
So, okay. Das entspricht summa summarum 4,41 Eier pro Woche. Das ist der Stand der Dinge. Also 4,41 oder sagen wir mal 4,5 Eier essen wir Deutschen im Durchschnitt pro Woche. Da zählt alles mit rein. Eier werden ja auch zum Kuchen backen und
stecken. Ach so, die auch.
Ja, also
dann
nicht,
ist das ja nicht viel.
Ja, ja, also 4,5 Eier. So, und jetzt ein Blick auf die Studien. Es gibt eine Studie aus China mit immerhin 500.000 Probanden und die kommt zu dem Ergebnis, dass der Verzehr von bis zu 5 Eiern pro Woche sogar das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 10% senkt. So, also bis zu 5 Eier pro Woche entspricht weniger Herz-Kreislauf-Erkrankung. Eine schwedische Studie mit über 70.000 Teilnehmern, die legt sogar noch ein Ei obendrauf, dass selbst bei 6 Eiern pro Woche, dass die keinen negativen Einfluss auf die Herzgesundheit hätten.
Okay.
Also da würde ich mal dann so eine Grenze ziehen, 6 Eier, keine negativen Einfluss. Okay. Nehmen wir das mal zur Obergrenze. Also 6 Eier pro Woche, auch nicht schlecht für die Herzgesundheit. So, was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Mit einem Verzehr von durchschnittlich 4,5 Eiern pro Woche liegen wir also genau bei der Menge, die nach der bislang größten Eierstudie als gesundheitsfördernd gilt. Hm. So kann man das eigentlich sagen. Mhm. Wir liegen damit sogar 1,59 oder sagen wir 1,6 Eier unterhalb der Obergrenze, ab der es ja nach den neuesten Erkenntnissen, ja, schwedische Studie, vielleicht zu viel des Guten werden konnte. Also kurzum, wir sind gar nicht so eine große Eierköppe, sondern liegen im absoluten und gesunden Bereich. Und da finde ich, müssten wir in der Ernährungswissenschaft eigentlich mal oder in die Empfehlung aussprechen, auch mal die Gesellschaft loben und sagen, gut, man ist absolut im Soll, statt immer nur zu warnen und Höchstgrenzen da einzuführen. Ne? Also das wir gehen da oftmals von der falschen Seite ran. Weißt du, wir sehen, Ei enthält viel Cholesterin, wir müssen da ein Limit draufsetzen. Mhm. Und da sehen wir aber, dass wir eigentlich da überhaupt kein Problem mit haben.
Ja, das ist echt witzig. Wenn ich mal brunchen bin und mir ein Rührei bestelle oder sowas, dann wird immer direkt gesagt, oh, aber denk an dein Cholesterin und so. Dann denke ich so, Leute, ich esse, das ist mein erstes Ei im ganzen Monat, so, jetzt lasst mich leben. Ne?
Ja, man sieht ja, also Cholesterin wird ja sowieso rauf und runter diskutiert im Moment, aber man sieht an der Studiensituation, Cholesterin oder das Eigelb ist ja ein Cholesterinbringer, sehr viel Cholesterin drin, aber dass es keinen Einfluss hat in der Menge.
Ja, ist gut.
Und man muss ja auch sagen, Cholesterin ist nicht nur schlecht. So.
Mhm. Aber wieso gibst du Oliver Kahn denn recht? Ne? Weil, okay, wir haben ja eben gerade über 6 Eier die Woche gesprochen.
Naja, also sagen wir so, in Eiern bzw. im Eidot, da ist reichlich, habe ich ja eben gesagt, Cholesterin und auch Omega-6-Fettsäuren, die Arachidonsäure. Und aus Cholesterin wird im Körper das Hormon Testosteron synthetisiert. Und die Omega-6-Fettsäuren, die sollen die T-Zellproduktion zusätzlich unterstützen. Das heißt, wir haben ja gelernt in der Folge, Testosteron, was das tatsächlich für einen wichtigen Einfluss hat. Und zwar für Männer und für Frauen. Mhm. Also hauptsächlich ist es verantwortlich für unseren Antrieb, Aktivitätshormon, und zwar für Körper und Geist. Und ja, auch für die Sexualität. Und so sollen laut dem amerikanischen Erfolgsautor Timothy Ferris, also Tim Ferris, was man denn kennt, und mag man von ihm halten, was man will, aber der sagt, 4 Eier, das entspricht etwa 800 bis 900 Milligramm Cholesterin, sollen für einen unglaublichen Sex sorgen. Ob das jetzt so, aber zumindest ist die Verkettung Omega-6-Fettsäuren beim Cholesterin beteiligt an der Testosteronsynthese. Und dadurch eben eine verbesserte Sexualität. Darüber hinaus liefern Eier besonders hochwertiges Eiweiß, also Proteine. Und sie sind die allerbeste Quelle für Cholin. Ein Eigelb enthält 19 Gramm, oder es sind 19 Gramm, enthält 150 Milligramm Cholin. Das ist recht viel. Und Cholin, muss man sich vorstellen, ist wie so ein super Treibstoff für die Fettverbrennung. Gibt sogar einen Claim für. Okay. Also wenn man Nahrungsergänzungsmittel werden oft angereicherte Shakes mit Cholin, weil es zu einer, man darf laut Claim nur sagen, zu einer normalen und gesunden Fettverbrennung beiträgt. Aber es gibt einen Zusammenhang mit der Fettverbrennung und deshalb ist es da eigentlich so ein super Treibstoff und auch fürs Gehirn und für die Gedächtnisleistung ist es super. Außerdem enthalten Eier reichlich Biotin und nennenswerte Mengen Vitamin D. Ist ja nicht so häufig in unseren Lebensmitteln, brauchen viel Sonnenlicht und Vitamin D, aber das steckt in Eiern drin. Vitamin E, Vitamin B2, Zink auch mit drin. Allerdings sind die Vitalstoffe und die Mikronährstoffe überwiegend im Eigelb enthalten. Na, also,
nicht in dem Eiweiß, ich dachte immer, dass das Eiweiß besser wäre.
Nee, das Eiweiß, wie der Name schon sagt, das Eiklar, Eiweiß liefert fast ausschließlich Protein. Ansonsten ist ist alles im Ei Dotter. Mhm. Aber die Eiklerpeptide, also sozusagen die Bausteine der Proteine, der Eiweiße, die haben es tatsächlich in sich, also von dem Eiklar. Es gibt zum Vergleich mit anderen Peptiden, also beispielsweise Getreideprodukte, da gibt es ja das Gluten, das hat nicht so eine besonders gute Wirkung auf den Darm und Entzündungsprozesse und so weiter, haben wir auch schon drüber gesprochen. Da haben diese Eiklerpeptide eine besonders gute und günstige biologische Wertigkeit und auch eine gesundheitsfördernde Wirkung. Es gibt wissenschaftliche Veröffentlichungen, die zeigen, dass das Eiklar unter anderem entzündungshemmend wirkt, die Wundheilung verbessert. Also das sind wirklich, da gibt es Untersuchungen zu und Studien, dass es die Zellen vor oxidativem Stress schützt, also quasi als Antioxidant wirkt. dass es ein blutdrucksenkendes Potenzial hat sogar. Also es ist eigentlich schizophren, weil man immer gesagt hat, naja, das ist erhöht und Cholesterin und so weiter. Dass es antibakteriell sozusagen wirkt auch. Und last not least, dass es einen positiven Einfluss hat auf die Insulinausschüttung und somit die Appetitregulierung optimiert. Cool. Also das Eiklar hat tatsächlich, also dieses Eiweiß hat echt in sich.
Aber es waren jetzt ja mega viele Facts rund um Eier. Deswegen dachte ich, weil jetzt auch Ostern vor der Tür steht, lass uns mal ein bisschen über Ostern sprechen. Warum gibt es da eigentlich Eier?
Naja, also das Ei ist ja seit jeher ein Symbol für Leben und Fruchtbarkeit. Mhm. Ne? Und erst im 12. und 13. Jahrhundert wurde daraus dann so ein christlicher Brauch, dass es zu Ostern, dass man da Eier gefärbt hat, dass man die bemalt hat und hat die dann verschenkt. Mhm. Aber eigentlich stand da was ganz Praktisches dahinter, denn in der Fastenzeit oder in der christlichen Fastenzeit war es verboten, Eier zu essen. Okay. War auch Bestandteil des Fastens. Und damit, dass sie quasi über die Fastenzeit, man legt die Hühner ja nicht lahm in der Zeit, sondern dass die Eier auch darüber hinaus noch haltbar sind, hat man sie einfach abgekocht und dann bemalt und verschenkt. So, länger haltbar sind.
Okay.
Aber apropos Haltbarkeit, auch wenn die Eier im Markt ungekühlt angeboten werden, das sieht man ja oft in Regalen. Mhm. Zu Hause gehören die tatsächlich dann in den Kühlschrank. Bis zum 18. Tag nach dem Legedatum wird das Ei durch so eine sogenannte Cuticula geschützt. Das ist quasi wie so eine feine Haut, die über dem Ei liegt und die Poren verschließt. Und danach ist die Konservierung oder diese Schutzfunktion nach diesem 18. Tag ist die eigentlich weg.
Ah.
Und deshalb ab in den Kühlschrank, beziehungsweise wenn man die gekauft hat, ab in den Kühlschrank und dann halten sie einfach besser. Übrigens, einmal gekühlt, die Eier immer kühlen. Eier mögen keine großen Temperaturunterschiede.
Oh, okay.
So, ne? Dann geht die Schutzfunktion der Eierschale dann letzten Endes kaputt und Keime können ins Ei kommen und so weiter. Also deshalb, wenn man die einmal dann im Kühlschrank hat, sollte man die auch im Kühlschrank lassen und nicht wieder rausstellen.
Alles klar, wusste ich auch noch nicht. Aber wie lange sind Eier denn generell haltbar? Weil es gibt ja auch, das habe ich jetzt schon öfter mal gesehen, auch in irgendwelchen Dokus, es gibt ja auch in China Eier, die irgendwie 1000 Jahre alt sind, oder gefühlt?
Also grundsätzlich gilt, je frischer, desto besser schmecken sie. Das MAD beträgt immer 28 Tage nach dem Legedatum, steht auf der Packung mit drauf. Mhm. Bei 2 bis 6 Grad im Kühlschrank, also sehr kühl, sind sie so etwa 6 Wochen oder bis zu 6 Wochen haltbar. Wer sich unsicher ist, es gibt einen Wassertrick. Ne? Also nimmst ein Wasserglas und dann legst du die Eier oder das Ei, nicht die Eier, sondern das Ei vorsichtig da rein. Ganz frische Eier bleiben unten am Boden liegen.
Ah.
Wenn sie wenige Tage alt sind, dann stellen sie sich leicht auf und nach etwa 2 bis 3 Tagen steht das Ei dann senkrecht. Und Eier, die älter als 4 Wochen sind, die schwimmen dann an der Oberfläche.
Und die dann so.
Und die sollte man dann tatsächlich wirklich gut durchhitzen oder nur gut durchgehitzt verzehren. So, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil je länger oder je älter ein Ei ist, desto größer wird die Luftkammer, weil die Luft in der Zeit das Innere dann eindringt durch die Schutzschicht. Und dann stellt sich das Ei natürlich dann auf. So, das ist eigentlich das, warum das Ei dann
schwimmt. Das werde ich mal ausprobieren, weil ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob die noch gut sind oder nicht. Du hast ja vorhin schon erzählt, im 18. Jahrhundert wurden irgendwie Eier gefärbt und verschenkt. Färbst du eigentlich deine Eier?
Du kannst übrigens Eier ganz natürlich färben. Das ist total einfach. Brauchst du im Prinzip für Blau, Rot, Kohl oder Heidelbeeren, für Gelb Kurkuma.
Mhm.
Ganz krass. Also wenn du Kurkuma auch schälst und so Handschuhe anziehen oder so.
Habe ich auch schon mal gehabt, ja.
Dann Orange, Möhren und Grün, Spinat. Rosa kannst du rote Beete nehmen. Mhm. Das gibt so eine rosa-rote Farbe. Dann Zutaten zerkleinern. Und dann einzeln natürlich, sonst hast du einen Batik-Eimer, wenn du das machst, 400 Milliliter Wasser aufkochen mit den Lebensmitteln einzeln. Und dann muss man so ein bisschen experimentieren, wie viel Lebensmittel dann man da reingeben muss, dass es auch die Farbe hat, die man möchte.
Mhm.
So, und dann, wenn du denkst, es ist gut, Farbe ist okay, dann in jeden Sud einen Schuss Essig mit reingeben und die hart gekochten Eier, also musst du vorher kochen.
Ja.
Legst du dann einfach in den Sud, bis sie die Farbe gekriegt haben, die du dir wünschst, so wie du das magst. Hm. Aber mach keine Soleier draus, ne? Also du brauchst jetzt nicht tagelang da irgendwie da einlegen, ne? Soleier sind ja so eingelegte Eier. Reicht, wenn die ein paar Stunden da irgendwie drin sind. Je nachdem, musst ein bisschen experimentieren.
Ja, kann ich auch.
Und wenn
du
glänzende Eier haben willst, dann am besten mit so ein bisschen Pflanzenöl einreiben.
Hm.
Ich habe auch gehört, jetzt gerade gestern hat mir jemand erzählt, dass sie die früher mit Speck einreiben mussten.
Einfach damit sie glänzen?
Genau.
Das ist ja, nee. Das ist ja auch ein Bild.
Aber Öl tut es natürlich auch. Das ist ein Pflanzenöl.
Ja. Ganz simpel. Und die allerwichtigste Frage kommt natürlich immer zum Schluss. Wie kommt man oder wie bekommt man jetzt eigentlich das perfekte Frühstücksei hin?
Oh Mann,
nee, wirklich. Ich weiß
an der Frage, da scheiden sich, wie gesagt, die Geister und am Frühstücksei und das sind höchstwahrscheinlich schon Ehen und ganze Freundschaften und WGs zerbrochen.
Ja.
Es gibt sogar quasi wie so eine wissenschaftliche Ausführung, wie die perfekte Frühstücksei-Formel ist. Okay, ich gebe keine Garantie.
Ja,
also,
mach mal.
Wenn du meinst, wachsweich, ja, hart gekocht kann ja jeder, aber wachsweich. Also, man muss, beziehungsweise ich nehme ein Freilandei der Größe M. Dann lässt man das ein paar Minuten bei Zimmertemperatur ruhen, also nimmst du es aus dem Kühlschrank. Bloß nicht direkt aus dem Kühlschrank ins Kochwasser. Bruchgefahr, ne? Das Ei ist viel zu groß.
Ach, deswegen, das mache ich tatsächlich.
Manche geben dann einen Schuss Essig oder Salz ins Wasser, aber da ist mir das Risiko einfach viel zu groß, dass das Ei dann einen Geschmack annimmt. Ne? Auch bei der Lagerung übrigens wichtig, hätte ich fast vergessen. Ein Ei oder Eier nehmen gern Geschmäcker an oder Geschmack an von anderen Lebensmitteln, deshalb getrennt aufbewahren. Meistens sind im Kühlschrank immer. An der Seite ist ja quasi so eine Eierbox,
genau,
die man dann auch zumachen kann. Mhm. Da ist es eigentlich ideal. So, dann Wasser zum Kochen bringen und ganz wichtig, das Ei erst ins Wasser legen, wenn das Wasser brodelt und kocht.
Mhm.
Manche pieksen das vorher noch an. Es gibt ja so kleine Eierpiekser, damit es nicht platzt. Mache ich nicht. Dafür gebe ich es aber vorsichtigst ins Wasser auf einem Löffel und dann das auf Zimmertemperatur temperierte Ei der Größe M 6,5 Minuten kochen. Zumindest ist das meine.
6,5 Minuten, da darf auch keine Sekunde länger wahrscheinlich.
6,5 Minuten bei Größe L 7 Minuten. Bei XXL Straußeneiern kannst du nochmal 7 Minuten,
Minuten
drauflegen. Nein, also 6,5 Minuten Größe M, dann hat man ein wachsweiches Ei, was halt vorher so ungefähr bei Zimmertemperatur liegt.
Das werde ich jetzt an Ostern mal ausprobieren.
Und dann direkt essen, ne? Also jetzt nicht noch lange irgendwie liegen lassen oder so, sondern dann zieht es natürlich noch weiter. Also essen ohne Schale ist ja auch klar.
Ja.
Das wäre meine Formel.
Nee, richtig gut. Also ich werde es auf jeden Fall an Ostern ausprobieren. Ihr vielleicht ja auch beim nächsten Familienbrunch. Und ich würde erstmal sagen, danke Achim für die ganzen Tipps und für die ganze spannende Folge. Ich hätte niemals gedacht, dass wir eine Folge rund ums Ei machen, aber es gibt anscheinend doch viel zu erzählen. Ich freue mich jetzt natürlich nochmal auf das Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Also mein Highlight der Woche ist diesmal, sind lustige Eier à la Werner Gruber, habe ich bei meinen Recherchen gefunden zum Thema. Okay. Und zwar kann man Eier auch ohne Hitze garen, nämlich mit Alkohol. Und das fand ich so lustig, dass ich gedacht habe, so, ich mache das zu meinem Highlight der Woche.
Ja.
Und zwar nimmt man zwei Eier oder mehr. Und dann muss man einen Schuss Hochprozentiges dazugeben. Also mit einem Alkoholgehalt von mindestens 60%. Man kann einen Rum nehmen, man kann aber auch einen ordentlichen Schnaps nehmen. Das gießt man dann mit in die Pfanne. Und dann rührt man also einfach so einen Schuss mit rein. Und dann verrührt man das. Und dann merkt man schon, dass die Eier sofort anfangen zu stocken und zu gerinnen. Sieht das dann, also wenn man die verrührt, dann sieht das wirklich aus wie ein Rührei. Und dann kann man einfach den Alkohol abflammen, also man kann den abbrennen, flambieren, dann verdunstet der Alkohol. Und so kann man sich Eier machen, Rühreier machen, ohne dass man Hitze braucht.
Das ist ja witzig, habe ich noch nie von gehört. Alles klar, super, ganz viel neue Inspiration auf jeden Fall für unser Osterfest. Und ich würde natürlich versuchen, nochmal ganz kurz das Wichtigste einmal zusammenzufassen. Also,
das ist immer das Spannendste.
Ja, oder ob ich aufgepasst habe als Schüler. Also die ganze Panikmache mit dem Cholesterin sollte man jetzt nicht überbewerten. Also wir Deutschen essen pro Woche im Durchschnitt 4,5 Eier. Und das ist genau die Menge tatsächlich, die als gesundheitsfördernd eingestuft wurde. Ne? Also alles
laut dieser großen Studie kann man sehen, dass das einfach 10% weniger die Eimenge an Herz-Kreislauf-Erkrankungen macht.
Ja, und sehr gut. Und Eier haben ja viele gute Inhaltsstoffe für uns. Zum Beispiel ist da ja auch Eidotter und da steckt reichlich Cholesterin und Omega-6 drin. Aber das ist nicht nur schlecht, sondern auch unter anderem beteiligt an der Testosteronproduktion. Und außerdem natürlich ist da auch Eiweiß drin und das ist natürlich auch wichtig für unseren Körper. Und jetzt auch nochmal wichtig, Eier sollte man zu Hause in den Kühlschrank legen, da sie im Markt nicht gekühlt liegen. Und ab dem 18. Tag, wo sie nicht gekühlt sind, da ist ja die Schutzschicht sozusagen nicht mehr da. Und da müssen sie einfach zu Hause in den Kühlschrank kommen. Und, das hat Achim auch noch erwähnt, Eier sind nicht so Fans von Temperaturschwankungen oder Unterschieden. Ne?
Ich spiele mal kurz einen Klugscheißer. Die müssen im Markt nicht gelagert werden, weil sie die Schutzschicht noch außenrum haben, diese Cuticula. Mhm. Und die schützt das Ei bis zum 18. Tag. Und da sind die Eier dann aber auch schon rausverkauft. Und deshalb sollten sie bei dir, bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Hause im Kühlschrank gelagert werden. So ist das.
Dann danke dir, Achim. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, eine sehr spannende Folge. Und das war's dann auch schon wieder von uns. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine nette Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Oder empfehlt diesen Podcast weiter. Und wir hören uns nächsten Donnerstag.
Oi, oi. Bis so. Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.